Deutschlandradio Kultur. Religionen.
Herzlich willkommen zur zweiten Live-Stunde von der Buchmesse in Frankfurt. Wir kommen von der Philosophie zu den Religionen. Am Mikrofon und hier auf der Veranstaltungsbühne von Deutschlandradio Kultur in der Halle 3 sind weiterhin Anne-Françoise Weber
und René Agiga.
Um einen Mann kommt man dieses Mal bei der Buchmesse wirklich nicht herum. Und das, obwohl er vor 500 Jahren gelebt hat. Er hat natürlich auch Großes vollbracht und vieles angestoßen, dieser Martin Luther. Aber war er nun wirklich dieser Einzelkämpfer, dieser hier stehe ich und kann nicht anders Typ, als der oft dargestellt wird? Und wenn wir die Reformation als wirklich europäisches Phänomen betrachten, welche Bedeutung hat dann überhaupt noch das, was 1517 in Wittenberg geschah? Und wie hat uns dieses Geschehen von damals bis heute geprägt? Das alles sind Fragen, die wir in der nächsten Stunde mit zwei Gästen diskutieren werden.
Außerdem hören Sie, was es alles so gibt an erbaulicher Literatur, an spirituellen Ratgebern und Lebenshilfen hier in den Frankfurter Messehallen. Und wie es sich anhört, wenn prominente Autorinnen und Autoren biblische Geschichten in Hörspiele verwandeln.
Die Reformation hat die Welt so tiefgreifend verwandelt wie kein anderes Ereignis seit dem Ende der Antike. So steht es auf dem Klappentext des Buches Erlöste und Verdammte, eine Geschichte der Reformation von Thomas Kaufmann, erschienen bei C.H. Beck. Wir wollen uns nun genau dieses Ereignis anschauen. Vielleicht müssen wir aber auch erst mal fragen, ob es überhaupt ein Ereignis war, wo es überall stattfand und wer seine Protagonisten waren. Ich freue mich sehr, dass wir dazu zwei Fachleute als Gäste begrüßen können. Fangen wir an mit dem eben schon erwähnten Thomas Kaufmann. Er ist Professor für Kirchengeschichte an der Universität Göttingen und Vorsitzender des Vereins für Reformationsgeschichte. Schön, dass Sie bei uns sind.
Danke.
Nicht nur wer an Luthers Seite stand, sondern wer an ganz anderen Orten in Europa reformatorisches Gedankengut entwickelt und verbreitet hat, das sind Fragen, die das Reformatorenlexikon beantworten kann, erschienen bei Lambert Schneider, herausgegeben von Irene Dingel und Volker Leppin. Wir freuen uns sehr, dass Irene Dingel nun bei uns ist, auch hier in den Hallen. Kirchenhistorikerin und Direktorin des Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte. Herzlich willkommen, Frau Dingel.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Kaufmann, ich weiß nur nicht, ob dieser Klappentext wirklich aus Ihrer Feder stammt oder ob das vom Verlag ist, aber trotzdem werden Sie uns das erklären können. Worin hat denn die Reformation die Welt so tiefgreifend umgekrempelt, dass es also anscheinend die größte Zäsur seit dem Ende der Antike war?
Also das sind natürlich immer ganz außerordentlich große Formulierungen. Ich selbst meide den Superlativ in vielen Zusammenhängen. Also was ich in der Tat deutlich sagen würde, ist, dass in der Perspektive der Geschichte des Christentums die Reformation einen tiefgreifenden Einschnitt darstellt.
Gut, das war jetzt die Perspektive auf das Christentum. Das ist klar, da hatten wir plötzlich dann eine zweite Kirche oder vielleicht auch noch mehr. Danach, Frau Dingel, wenn wir jetzt mal ein bisschen von der Kirche wegschauen, gibt es denn auch Faktoren, wo Sie sagen, das hat die Reformation bewirkt, auch außerhalb des rein kirchlichen Bereichs, der natürlich damals viel größer war, aber dennoch?
Ich glaube, das kann man durchaus durch verschiedene Bereiche durchdeklinieren. Ich würde trotzdem noch mal gerne bei der Kirche anfangen. Wenn man sich das anschaut im Vergleich eben zum Spätmittelalter, was die Reformation verändert, dann verändert sie die Art der Frömmigkeit grundlegend. Und das ist eigentlich eine Auswirkung, die wir bis heute sehen, nicht? Wir haben einen ganz großen Schub, der weg von dem Rituellen geht auf das Wort hin, auf die Predigt. Die Predigt steht plötzlich bei der Reformation im Mittelpunkt, wie auch das Wort der Heiligen Schrift, die natürlich übersetzt wird und man muss lesen lernen, um die Heilige Schrift zu erfassen. Wir können das auch durchdeklinieren durch andere sozusagen Funktionsbereiche, wenn wir uns Gesellschaft und Politik anschauen. Die Reformation ebnet die Unterscheidung zwischen Klerus und Laien ein. Der Klerus ist plötzlich nicht mehr der höherwertige Stand, sondern der Stand der Laien wird genauso wertgeschätzt wie der Stand der Kleriker. Und damit in Zusammenhang steht auch, dass die Reformation eine Auffassung vom Beruf entwickelt, eine Berufslehre entwickelt, die deutlich macht, dass jeder in seinen unterschiedlichen Verantwortungsbereichen etwas Wertvolles vollzieht und dass es hier keine Unterschiede gibt.
Ist, Mönch oder Nonne zu werden.
Genau, und das ist dann schon etwas Entscheidendes, was die Reformation durchführt. Oder aber, wenn wir die Politik anschauen, mit einem Male bricht das, was man als Einheit von Gemeinwesen und Einheit von Religion, also Kirche, christlicher Kirche, sieht, auf und man muss sich abfinden mit der Pluralität Realität unterschiedlicher Lager. Das muss man erst mal schaffen, nicht? Es gibt ja auch Religionskriege, die darüber über das Land ziehen. Oder wenn wir Haus und Familie anschauen, da gibt es auch eine Art Aufwertung der Hausmutter, die praktisch das Gemeinwesen wie eine kleine Managerin managt. Und es gibt Katechismuslehre, das Anhalten des Gesindes und der Kinder in die Katechismuslehre zu gehen, darüber glauben und Werte zu lernen. Das ist, glaube ich, schon gegenüber dem Spätmittelalter etwas Neues.
Das sind ganz verschiedene Aspekte in ganz verschiedenen Bereichen. Interessant ist ja auch, dass bei den verschiedenen Reformationsjubiläen, die es gegeben hat und die es auch schon 1617 das erste Mal gab, immer ganz unterschiedliche Aspekte in den Vordergrund gestellt wurden, was denn nun zu feiern ist. Also wenn man überhaupt als Ausgangspunkt diesen Thesenanschlag 1517 sieht, ob sie angeschlagen wurden, lassen wir jetzt mal beiseite. Können Sie uns, Herr Kaufmann, so ein bisschen ein Panorama aufzeigen dieser verschiedenen Jubiläumsfeiern? Was fand man damals jeweils feiernswert und vielleicht auch, was findet man heute feiernswert?
Also vielleicht zunächst mal das uns selbstverständliche Phänomen eines historischen Jubiläums, das heißt einer Erinnerung bezogen auf ein bestimmtes historisches Ereignis als Anlass des Rückbezugs, ist ein neuartiges Phänomen. Das erste in breiterer gesellschaftlicher Aufmerksamkeit begangene Jubiläum dieser Art, das wir überhaupt kennen, ist das Reformationsjubiläum von 1617. In diesem Jubiläum hat sich natürlich eine Zeit selbst gefeiert und die Sachverhalte, die ihm besonders wichtig waren, in den Vordergrund geschoben. Das bedeutet konkret 1617, ein Jahr vor dem Ausbruch des Dreißigjährigen Kriegs, die konfessionelle Identität. Man tritt dafür ein, mit Luther der Wittenberger Reformation sozusagen eine neue Gestalt von Christentum in die Welt gebracht, inszeniert zu haben. Im Jahr 1717 sind die Töne unterschiedlich geworden. Also die zweite Jahrhundertfeier der Reformation lässt in gewisser Weise die Pluralität des zeitgenössischen Protestantismus deutlicher werden. Es gibt eine Spätorthodoxie, die sehr stark auf der Wahrheit der Lehre Luthers bestand. Es gibt einen Pietismus, der stärker die Partizipation, die Beteiligung der Christinnen und Christen durch das Priestertum aller Gläubigen in den Vordergrund rückt. Es gibt auch frühaufklärerische Regungen, die in Luther sozusagen eine Freiheitsfigur gegen klerikales Ancien Regime und so weiter sehen.
Dann auch interessant für Nicht-Protestanten.
Genau, und auch eine Öffnung gegenüber sozusagen den radikalen Repräsentanten der protestantischen, in Anführungszeichen, Sekten. 1817 haben wir dann ein Reformationsjubiläum, das sehr deutlich im Zeichen der sozusagen antinapoleonischen, gegen die französische Revolution, gegen sozusagen das Europa der französischen Okkupation gerichtet ist, also ein mit deutlichen nationalprotestantischen Akzenten versehenes, insbesondere Lutherbild.
Verfeiern in die Deutschen sozusagen.
Ja, also das geht dann los und 1917 ist das Jubiläum des Ersten Weltkriegs, wenn man so will, oder im Ersten Weltkrieg, und da ist natürlich diese nationale, wilhelminische und so weiter Zuspitzung außerordentlich stark.
Ich finde diese Fragestellung, diese Serie wahnsinnig interessant, also diese Abfolge von Färbungen, von Reformationsjubiläen. Ich wollte Sie, obwohl Sie auch historisch natürlich in erster Linie arbeiten, fragen, ob Sie in die Zukunft schauen können und sagen, wie es 2017 zugehen wird. Also im Zeitalter der Globalisierung, des Terrorismus, wie wird es da eingefärbt sein, das Reformationsjubiläum?
Also es ist also, sagen wir mal, nicht ganz leicht, gleichsam im Vorgriff auf das kommende Jahr zu prognostizieren, welches die Akzente sein werden. Es ist eindeutig, dass auf der Ebene sozusagen der kirchlichen Jubiläumsaktivitäten, die einen ganz deutlichen Akzent auch im Umkreis des Wittenberger Kirchentages im nächsten Jahr haben werden, das Thema globaler Protestantismus, Globalisierung, Bildung und Globalisierung sehr deutlich in den Vordergrund gerückt wird. Auf der Ebene sozusagen der staatlichen Akteure sehe ich es noch nicht so deutlich. Da würde ich gerne stärker die Aufmerksamkeit darauf richten, dass der Aspekt der infolge mit mannigfachen historischen Brechungen infolge der Reformation aufgebrochenen Umgangsweise mit der Religionsthematik in unserer Gesellschaft besondere Aufmerksamkeit zugewandt wird. Es ist charakteristisch für unsere Gesellschaft, dass Religion im öffentlichen Raum, im Deutschlandradio, ein Thema ist. Das ist keineswegs selbstverständlich, auch für unseren europäischen Kontext. Alles andere als selbstverständlich. Denken Sie an die Laïcité in Frankreich. Und vor diesem Hintergrund scheint es mir ein hohes Gut zu sein, dass Religionen im öffentlichen Raum aufzutreten, agieren und damit natürlich auch ein Stück weit diszipliniert und domestiziert werden.
Frau Dingel, ich würde mit Ihnen gerne jetzt noch mal auf dieses Datum schauen. Also 1517, wir haben es gehört, war dann schon ab 1617 der Beginn der Reformation. Das ist aber historisch gesehen natürlich Blödsinn. Also das war nicht Luther der allererste, der auf die Idee kam, da Dinge ändern zu wollen. Wenn Sie die Wahl hätten, wenn Sie sagen würden, wir machen das jetzt mal ganz neu, wir suchen uns was anderes aus. Was wäre denn für Sie das, der Beginn der Reformation? Würden Sie dabei bleiben?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also generell ist 1517 natürlich so interessant, weil es sich einreiht in eine lange Folge von Reformationsjubiläen, die gefeiert worden sind. Das haben wir an keinem anderen Zentrum der Reformation in Europa in ähnlicher Weise. Man hat zum Beispiel nie Melanchthon-Jubiläen gefeiert, man hat nie Calvin-Jubiläen in der Weise gefeiert. Wir haben das zwar jetzt 2009 getan, aber diese Abfolge von Jubiläen hat, glaube ich, ganz deutlich etwas mit Luther zu tun. Wenn wir nun fragen, müssten wir ein anderes Datum als Reformationsjubiläum feiern, dann müssen wir uns natürlich erstmal darüber einigen, was ist denn das Besondere an der Reformation? Wenn es wirklich ein ideengeschichtliches Faktum ist, also ein neues Denken, eine Entdeckung einer anderen, wie bei Luther, einer Rechtfertigungslehre, die sich auf andere Grundlagen stützt, dann müssten wir überlegen, gibt es nicht schon vor 2017 auch in den Lutherschriften Belege dafür, dass sich hier schon ein Denken wandelt. Man kann natürlich auch schauen auf die sogenannten Vorläufer oder Vorreformatoren, die aber sich in einer Weise dann doch von Luther unterscheiden, nämlich das und auch von den Reformationen, die wir in Genf oder in Zürich oder an anderen oder in Straßburg an anderen Orten haben. Es sind immer Ansätze zu einer Reform, die aber noch innerhalb der Strukturen der alten Kirche bleiben. Und das bricht mit Luther dann doch an einem Male auf, sodass an dem Datum 2017 schon durchaus etwas dran ist.
1517
durch. Entschuldigung, bin im falschen Film.
Interessanter Versprecher. Wegen dieses Jubiläums Aufrisses.
Ja, genau, ja, natürlich. Auf das kommen natürlich. Wir natürlich auch nochmal jetzt, aber doch erstmal ein bisschen Musik für den Monat, der mit dem Reformationstag endet, Oktober von den Broken Bells. Sie hören Religionen im Deutschlandradio Kultur. Wir sind hier in der Halle 3 auf der Frankfurter Buchmesse und sprechen mit zwei Gästen über die Reformation und ihre Folgen.
Und zwar mit Irene Dingel, der Direktorin des Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte, und mit Thomas Kaufmann, dem Vorsitzenden des Vereins für Reformationsgeschichte.
Ich würde mich jetzt gerne so ein bisschen von diesem Zentrum Luther wegbewegen und dafür erstmal anfangen mit seinem engsten Mitarbeiter, mit Philipp Melanchthon. Ziemlich deutlich ist da schon allein physisch, dass da sehr unterschiedliche Typen aufeinander trafen. Einerseits ein mächtiger, polternder Luther und ein schmächtiger, feingeistiger Melanchthon. Aber man muss ja dann doch auch immer aufpassen, was ist da wirklich so gewesen, was ist uns überliefert durch Bilder oder was ist nachträglich konstruiert. Sie, Frau Dingel, haben sich ja ganz exakt mit Texten beschäftigt, in denen nach Luthers Tod genau diese Luther-Melanchthon-Beziehung auch ein Stück weit konstruiert wurde. Können Sie uns das ein bisschen erklären?
Also zunächst mal können wir durchaus sagen, dass Luther und Melanchthon Freunde und Kollegen gewesen sind. Und Melanchthon gehörte auch zu den großen Bewunderern Luthers, durchaus. Also, und Luther muss auch ein beeindruckender Mann gewesen sein. Melanchthon ist übrigens einer derjenigen mit Zwingli, das kann man auch nachweisen, und eben anderen Reformatoren wie Urbanus Regius, die in Martin Luther den Propheten der letzten Zeiten gesehen haben, den endzeitlichen Elias. Und es gibt, man kann sehr gut nachweisen, dass während ihrer Zeit zusammen in Wittenberg die beiden sich sehr geschätzt haben und Luther sogar auch die Schriften Melanchthons, die wir heute oft in ihrer Theologie als divergent von Luther empfinden, durchaus geschätzt hat. Nicht? Er hat die Loci, Theologici von Melanchthon gelobt und er hat empfohlen, dass man sie lesen soll, dass man sie lehren soll. Die spätere Generation dann, da gab es verschiedene Stränge. Es gab einen Strang, der versucht hat, genauso das Wittenberger Erbe, wie es damals war, die Theologie Luthers und Melanchthons zusammenzuhalten. Es gab aber auch diejenigen, die gerade vor dem Hintergrund auch politischer Krisen dafür eingetreten sind, wir müssen das Wittenberger Erbe als ein reines luthersches Erbe bewahren und sich dann von Melanchthon distanziert haben, was ihn sehr enttäuscht hat. Also er muss eine enorme Phase der Enttäuschung über seine, das waren ja auch seine Schüler, seine ehemaligen Schüler durchgemacht haben. Und es gab eine andere Linie ganz typischer Melanchthon-Schüler, die dann hinterher in der Phase der Bekenntnisbildung dann auch in überwiegender Zahl zu der Theologie Calvins und zum Calvinismus übergetreten sind. Also es gibt eine Auffächerung später, zu jenem Zeitpunkt, als Luther bereits gestorben ist und als Melanchthon in seinen alten Jahren noch in Wittenberg wirkt.
Also Melanchthon kennen wir ja noch, aber wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter weg von Luther gehen, aber doch noch in Wittenberg bleiben, dann gibt es da noch Andreas Bodenstein, nach seinem Herkunftsort Karlstadt genannt. Der war nicht unwichtig für Luther, auch gerade in der Zeit, als Luther auf der Wartburg war und ist doch heute ziemlich vergessen, oder?
Naja, wir arbeiten daran, dass die Vergessenheit sozusagen überwunden wird. Ich konnte den Bayerischen Rundfunk davon überzeugen, dass dem nächsten Karlstadt-Film im Bayerischen Rundfunk gesendet wird. Also man arbeitet dran. Aber klar ist, Karlstadt gehört zu jenen Figuren, die in einen tiefgreifenden Dissens zu Luther getreten sind und die dann von Luther mit glühendem Eifer, ja mit Hass, verfolgt wurden. Und dadurch ist natürlich ein Schatten auf diese Figur gefallen, die ihrer historischen Bedeutung nicht entspricht, die aber auch eine Folge dessen ist, dass es keine religiösen Gruppierungen gab, die sich der Verwaltung dieses Erbes in besonderer Weise angenommen hätten.
In Ihrem Reformatoren-Lexikon, Frau Dingel, das Sie mit Volker Lippin zusammen herausgegeben haben, sind 39 Personen behandelt. Bestimmt war die Auswahl schwer. Unter diesen 39 sind zwei Frauen, Agula von Grumbach und Katharina Schütz-Zell. Sind das die einzigen Frauen, die den Titel Reformatorin verdienen? Gab es noch andere? Ist Ihnen da die Auswahl besonders schwer gefallen oder mussten Sie lange suchen, bis Sie wenigstens zwei als Gruppenfrauen hatten?
Also wir haben natürlich diese zwei Frauen, weil von ihnen auch Schriften überliefert sind und weil sie eben historisch belegbar sind, also weil historisch belegbar ist, dass sie im Sinne der Reformation agiert haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass es sicherlich auch andere Frauen gab. Nur wir sind, wenn wir historisch arbeiten, natürlich auf Quellen angewiesen. Und da war die Auswahl natürlich überhaupt nicht schwer, weil nur diese zwei eigentlich richtig dingfest zu machen sind. Und es ist natürlich auch, also wenn man sich vorstellt, welche Schwierigkeiten Frauen heute immer noch haben, an die Druckerpressen zu kommen, sagen wir es mal so, oder an die Öffentlichkeit zu gelangen und ihre Stimmen so laut zu artikulieren, dass sie auch von jeder Mann und jeder Frau sozusagen wahrgenommen werden, dann ist das natürlich im 16. Jahrhundert noch einmal in potenzierter in Form der Fall. Also wir mussten nicht auswählen.
Die haben aber wirklich eigene reformatorische Schriften und Gedanken geschaffen. Also Katharina Zell war ja Frau eines Predigers, aber sie hat jetzt nicht nur das Erbe ihres Mannes verwaltet und weitergetragen, sondern wirklich auch sozusagen Reformation produziert.
Ja. Gibt es eine spezifisch weibliche Note bei den beiden?
Also ich habe sie nicht gefunden, aber man könnte natürlich mal unter dieser Perspektive das Schrifttum neu durchsehen, denn gerade Gender-Fragestellungen sind ja heutzutage etwas, was ganz besonders in den Vordergrund rückt und wir haben Editionen. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt in den Bibliotheken lange suchen, bis wir die ursprünglichen Drucke finden, sondern es gibt tatsächlich Editionen der Schriften von Katharina Zell und eben auch von Agula von Grumbach und man könnte unter dieser Perspektive durchaus mal durchgucken.
Ne? Das wäre doch total interessant. Und dann hätte man was Neues im Reformationsjahr 2017.
Also in Bezug auf, ja, also was heißt neu, das ist immer relativ, wer weiß was, wer kennt was und so weiter. Sagen wir mal, jemand, der sich professionell mit dem Kram beschäftigt, der ist jetzt relativ resistent gegenüber Neuentdeckungen. Also klar ist, dass bei Katharina Zell in der Tat Argumentationsstrategien begegnen, die ihre Rolle als Frau, als redende Frau, als öffentlich agierende Frau legitimieren. Sie rekurriert auf Galater 3, also einen Text des Apostels Paulus, nicht Mann, nicht Weib und so weiter, und begründet ihre Einmischung direkt damit.
Und vergisst das den anderen Paulus-Vers, ja, so dass das Weib in der Gescheitheit.
Nein, sie vergisst es nicht, sondern sie übt das, was wir heute exegetische Sachkritik nennen. Sie kritisiert den Vers des schweigenden Weibes von Galater 3 her. Und das ist schon mal, da kenne ich wenig Beispiele zeitgenössischer Exegese, dass derartig sozusagen resolut und virtuos eine bestimmte exegetische Deutung im Sinne sozusagen dieses emanzipativen Bedürfnisses weiblicher Rede versucht wird. Aber der Frau wird natürlich auch dann ein Maulkorb verpasst, was hineingehört sozusagen in das Szenario der 1520er Jahre.
Wir sind jetzt mit Katharina Zell immerhin schon mal bis Straßburg gekommen. Es gab natürlich auch noch ganz andere Orte der Reformation. Sie haben beide mitgewirkt an dem Buch Europa Reformata, wo eine ganze Karte abgedeckt wird. Sagen Sie uns beide doch mal, stellen Sie uns mal einen Ort vor, wo Sie sagen würden, das war vielleicht mal abgesehen von Zürich und Genf, das ist ein bisschen zu bekannt, irgendein Zentrum der Reformation, was uns wenig bekannt ist, aber was doch ganz entscheidend war. Vielleicht Frau Dingel.
Ich würde ganz eindeutig einen Schwerpunkt auf Straßburg setzen. Das ist zwar immer noch so in unserem Umkreis, ist aber deshalb ungeheuer wichtig geworden, weil wir nicht nur in Straßburg mit Martin Buzer einen Reformator haben, der durch seine Korrespondenz ein europäisches Netzwerk aufgebaut hat und schier mit allen europäischen großen Geistern in Verbindung stand. Und dann gibt es einen weiteren Punkt, der Straßburg als ungeheuer wirkmächtig erscheinen lässt. Gerät immer so ein bisschen in Vergessenheit, dass Straßburg mindestens genauso wichtig auch wie Genf war. Das ist die Hohe Schule, die Johann Sturm gegründet hat und die ähnlich wie Melanchthon einem neuen Bildungsideal folgte, aber ein anderes Bildungsprogramm aufgebaut hat als Melanchthon mit anderen Akzenten. Und in dieser Hohen Schule in Straßburg unter dem Rektor Johann Sturm studierte der europäische Adel. Der Adel schickte seine Söhne dezidiert nach Straßburg, um hier zu studieren. Und das hatte natürlich enorme Breitenwirkung. Insofern wäre das der Ort, den ich noch mal besonders stark machen würde.
Und Herr Kaufmann, kurz ein Ort Ihrer Wahl?
Ich würde Oxford nehmen. Ein Ort, an dem man nachweisen kann, dass 1519, 1520 erste Rezeptionsprozesse reformatorischen Schrifttums aus dem Reich, also in lateinischer Version, einsetzen, wo wir erste Ansätze einer reformatorischen Bewegung haben, die dann aber natürlich auch wieder in der Regierungszeit Heinrichs des VIII. Unterdrückt wird. Also eines der frühen Beispiele einer Rezeption reformatorischen Schrifttums auf den britischen Inseln deutlich vor der dann einsetzenden Königsreformation.
Sie hören Religionen im Deutschlandradio Kultur live von der Buchmesse und wir wollen Sie jetzt mitnehmen zu den Verlagsständen, an denen es auch um Religionen geht, aber doch weniger um die wissenschaftliche Erforschung der Reformation, die wir bisher zum Thema hatten, als vielmehr um spirituelle Lebenshilfe. Dass es davon jede Menge gibt, hat unser Reporter Ludger Fittgau festgestellt. Er hat aber auch gemerkt, dass gar nicht immer Religion draufsteht, obwohl Religion drin ist.
6 Wochen Spezialdiät für eine schlankere Figur, 7 Wochen Bewegungskur für mehr Spannkraft. Solche Gesundheitstrainingstipps findet man selten in den Ratgeberecken der religiösen Verlage. Aber 8 Wochen Training für ein Leben mit Leuchtkraft. Einen solchen ähnlich klingenden Ratgeber für die Seele gibt es dann schon. Schein, so heißt das Werk, ist eigentlich kein klassisches gebundenes Buch, sondern so eine Art Heftkladde mit tagtäglichen Anweisungen, wie man sich in 2 Monaten mittels Meditationen und kleinen Gebeten zu einem anderen, besseren Menschen verwandeln kann. Gedacht ist das spirituelle Trainingsheft für Jugendliche. Alexander Tremp ist selbst noch Azubi im SCM-Verlag, der der Freikirchlichen Evangelischen Allianz nahesteht und den Ratgeber anbietet.
Und es ist von der Innengestaltung auch so gemacht, dass es speziell für Jugendliche auch ansprechend ist. Auch vom Sprachstil her ist es natürlich auf junge Leute angepasst, dass die das eben auch gerne lesen.
Gar nicht gelesen wird im Gang gleich nebenan, sondern andächtig gelauscht. Selbst im Trubel der Buchmesse wird die meditative Kraft der Musik wirksam. Ein niederländisches Klarinettentrio zieht die Buchmenschen für einen Augenblick mit Klezmermusik in seinen Bann.
Menschen wollen keine Bücher mehr, haben wir den Eindruck? in denen steht, was in Anführungszeichen richtig oder falsch ist. Oder 5 Tipps, wie man... Ich glaube, das hat ausgedient. Keiner möchte mehr Richtigkeiten hören. Aber man möchte profitieren von Erfahrungen, habe ich den Eindruck.
Glaubt am Stand des Herder Verlages die Lektorin Petra Hahn-Lütchen. Nur in Nuancen anders klingt Claudia Lug, Programmleiterin für Religion und Spiritualität in der Verlagsgruppe Patmos.
Vor allen Dingen steht der Begriff Ratgeber nicht so drüber. Denn welche Menschen wollen schon, zumal in religiösen Fragen, einen Rat? Also unsere Bücher versuchen, große Fragen, die Frage nach dem Sinn, zu beantworten, aber nicht im Sinne eines Ratgebers, sondern sie erzählen Geschichten. Aber es geht immer darum, und so ist unser Slogan, lebe gut und lebe das Gute.
Das klingt noch sehr abstrakt. Hilft vielleicht Buddha herauszufinden, was das Gute ist und wie man es, wenn man es weiß, dann auch leben kann? Nicht weit vom Patmos-Stand hat das buddhistische Tibet-Haus aus Frankfurt am Main seinen kleinen Stand eingerichtet. Buddha-Statuen erblicke ich dort aber nicht. Auch keine Bücher, die wie religiöse Ratgeber aussehen. Keine Beziehungstipps, keine Traueranleitungen, keine Handreichungen für den Umgang mit Demenzkranken, so einige der Themen der aktuellen Ratgeberliteratur für den Alltag. Gisela Bär vom Tibet-Haus.
Der Buddhismus per se ist eigentlich alltagstauglich. Also es heißt auch immer, die guten Praktizierenden sind die Alltagspraktizierenden, nicht die, die auf dem Kissen sitzen. Buddhismus, die buddhistische Lehre bezieht sich auf den Alltag.
Doch zwei Stände weiter finde ich jemanden, der es bedauert, dass es zu wenig religiöse Ratgeberliteratur mit speziellen Alltagsthemen für seine Religion gibt. Benjamin Idris nämlich, Imam der islamischen Gemeinde Penzberg in Bayern.
Ich vermisse solche Bücher in deutscher Sprache. Also es gibt natürlich Bücher, ich lese auf Türkisch oder auf Arabisch. Es sind viele, viele in Bereichen des sozialen Lebens, Umgang mit Nachbarn, mit behinderten Menschen, mit Kindern und so weiter und so weiter. Und solche Ratgeberbücher vermisse ich ins Deutsche. Die Bücher sind in Deutschland sehr, sehr politisiert.
Mehr alltagstaugliche religiöse Ratgeber für den Islam in Deutschland gegen zu viel fundamentalistische Ideologie zwischen Buchdeckeln? Eine überraschende Perspektive. Und der bibliophile Imam am christlichen Buchmessenstand geht noch einen Schritt weiter. Er kann sich auch eine religionsübergreifende Ratgeberliteratur vorstellen.
Also Lebenshilfe religiös ist hier auch zu finden, hat unser Reporter Ludger Fittgau festgestellt. Mit unseren beiden Gästen, der Kirchenhistorikerin Irene Dingel und ihrem Kollegen Thomas Kaufmann, wollen wir jetzt noch mal anschauen, was denn zu diesem bevorstehenden Reformationsjubiläum so alles erschienen ist und erscheint. Wir haben hier so ein paar Titel ausgelegt, eine ziemlich bunte und sicherlich nicht vollständige Auswahl. Kaum verwunderlich steht natürlich Luther bei vielen im Zentrum, aber es sind ganz unterschiedliche Autoren, Autorinnen, manche mit wissenschaftlichem Hintergrund wie Sie beide, andere mit anderem Hintergrund, Publizisten, Journalisten. Es gibt auch so ein paar Bücher mit Augenzwinkern. Frau Dingel, haben Sie denn unter diesen Titeln oder unter einer anderen Neuerscheinung einen Favoriten?
Also ich würde das gern etwas anders beantworten. Man kann ja beim Reformationsjubiläum beobachten, dass es immer verschiedene Perspektiven gibt, wie man sich der Materie annähert. Da gibt es die biografische, mit der haben wir angefangen. Das bedeutet aber auch immer, dass man die gesamte Reformation auf eine, wenn man nicht die gesamte Breite der unterschiedlichen Reformatoren in den Blick nimmt, sondern nur Luther, oft auf eine Gestalt reduziert. Was mich beeindruckt bei den Neuerscheinungen ist, sind auch die anderen Perspektiven, die ausprobiert werden. Zum Beispiel die Annäherung an die Reformation über Orte. Einfach mal zu schauen, welche Orte sind für die Reformation wichtig geworden, weil es entweder einen entsprechenden Akteur da gab oder weil etwa die gesellschaftliche und politische Gemengelage so war, dass sich die Reformation dort ausbreiten konnte und in welcher Weise hat sie das getan. Das haben wir hier dabei. Und was ich auch als sehr inspirierend finde, ist einmal über Kommunikation zu schauen, wie sich Reformation ausgebreitet hat. Das haben wir auch dabei hier auf dem Tisch. Wenn man zum Beispiel fragt, was haben wir an Druckerzeugnissen, in welcher Zeit, an welchen Orten und wie stark und wie ist der Autor? Da haben wir zum Beispiel ein Buch, wo sich herausgestellt hat, dass Luther offensichtlich eine regelrechte Marke war.
So ein bisschen mit der Steve Jobs des 16.
Ja,
Jahrhunderts.
Mit der man offenbar auch Geld machen konnte, nicht? Und das ist sicherlich auch zutreffend für die ersten Jahre. Ich denke, es gibt dann nach und nach auch andere Marken, die hinzukommen. Aber auf der Grundlage eben einer so flächendeckenden Analyse dessen, was auf dem Markt war, an Druckerzeugnissen, hat das sicherlich durchaus auch Hintergrund. Und diese Vielfalt der Perspektiven auf die Reformation, finde ich, das gefällt mir. Und es ist natürlich auch so, dass eine journalistische Perspektive auch vollkommen anders ausfallen kann.
Sollte sie auch.
Ja. Die journalistische oder die laienhafte Perspektive, also meine, die möchte Sie zumindest kurz nochmal rückfragen, was Sie von Eugen Drewermann halten oder dessen Buch. Das ist zumindest der prominenteste Autorenname, der da auf unseren Büchern jetzt...
Luther wollte mehr, heißt der Titel bei Herder erschienen.
Über den Reformator und seinen Glauben. Gibt es da Meinungen oder freundliche Zurückhaltung?
Also, geht auch? Ja, also ich habe das Buch bisher nicht gelesen. Ich weiß auch nicht, ob ich es lesen sollte. Also die Frage ist ja, was möchte Drewermann uns mitteilen? Und inwiefern wird das an Luther zurückgebunden? Der eigentlich interessante Mechanismus besteht meines Erachtens darin, dass immer wieder, immer noch, immer neu Produkte in irgendeiner Weise mit dem Namen Luthers in Verbindung gebracht werden. Also das, was Frau Dingel für das 16. Jahrhundert völlig zu Recht beobachtet hat, offenbar weiterhin fortbesteht. Luther Self, mit Luther kann man offenbar Geld verdienen, in einer geradezu wahnwitzig absurden Weise, sodass an vielen Stellen irgendwo Luther draufgeschrieben wird, wo alles Mögliche drin ist. Und also ich finde die Gelassenheit, die Sie an den Tag legen, Frau Kollegin, prima. Sie ist mir leider nicht unbedingt gegeben. Mich regen manche Titel einfach auf, weil man merkt, da sind irgendwie Glücksritter unterwegs, die meinen jetzt doch noch eine schnelle Mark oder besser einen Euro machen zu können, dadurch, dass sie nun auf einen solchen Zug aufspringen. Das kann man niemandem verwehren und es gehört irgendwie zu den Marktmechanismen einer freien Gesellschaft, dass sich da auch das eine oder andere, was Schrott ist, dann irgendwie erübrigen wird. Von den bisher erschienenen oder jetzt doch neu erschienenen Büchern wird weniger als ein halbes Dutzend in ein bis zwei Jahren noch nennenswerte Aufmerksamkeit finden.
Das kann man, glaube ich, Schrott, ganz kurz, pardon, Herr Kaufmann, meinen Sie damit jetzt einfach Bücher von nicht geschätzten Kollegen oder auch sowas Schräges? Hier ist ein Herz vorne drauf auf dem Buch. Mensch, Martinus steht drauf, warum Luther uns zu Herzen geht. Also
von Uwe ganz, Birnstein in Patmos
Verlag. Also ich weiß
ganz
nicht, warum,
offensichtlich ein
warum
kulturindustrielles
Herrn Birnstein
Produkt.
Luther zu Herzen geht. Mir geht er wahrscheinlich aus einer gewissen Abgebrühtheit nicht so sehr zu Herzen. Also mir ist auch jede Form der Rührseligkeit im Umgang mit Luther abhanden gekommen. Also dieses mit Luther kochen, mit Luther Liebesbriefe schreiben, das finde ich einfach irgendwie grotesk. Aber offenbar gibt es immer noch Milieus in diesem Land, die man meint, damit ansprechen zu können.
Aber so einen Briefwechsel zwischen Martin Luther und Papst Franziskus zu imaginieren, das hat doch was. Also das ist doch wirklich Übertragung ins Jetzt. Wir können uns ja nicht alle nur im Mittelalter aufhalten, oder?
Ja, das ist ganz toll. Also sagen wir mal so, ein Papst wie Franz hätte natürlich niemals jene Anstöße gegeben, die dann zum Anlass der Reformation geworden sind. Und ich finde diesen Papst auch ganz großartig. Nur, was ich bisher nicht wahrnehmen kann, ist, dass er das, was er propagiert, auch in die in seiner Kirche übliche rechtsförmige Gestalt überführt. Dann wird es nämlich
Luther
richtig
lernen?
Ernst. Naja, also Luther war jetzt kein großer Freund des Kompromisses mit dem kanonischen Recht. Er hat es verbrannt. Inwieweit sich der Papst mit seinen Vorstellungen wirklich innerhalb des Gefüges, des Rechtsgefüges der römischen Kirche weiterhin wird bewegen können, das sollte er selbst sondieren und seine Kanonisten fragen.
Frau Dingel, sind Sie nicht ganz so harsch? Könnten Sie sich vorstellen, auch bei so einem Titel vielleicht mal mitzuwirken? Oder also sehen Sie da auch eine Möglichkeit, die Brücke zu schlagen, auch von Ihrer Disziplin zu Leuten, die sich eben nicht im Mittelalter und nicht an theologischen Fakultäten tummeln?
Also auch darauf möchte ich nochmal differenzierter antworten. Herr Kaufmann hat recht, dass es mich kalt lässt und was alles da so erscheint, weil ich glaube, dass sich im Endeffekt der solide historische Zugang auf eine Person und auf ein Ereignis durchsetzen wird. Das ist die eine Sache. Und das, was Herr Kaufmann als Schrott bezeichnet hat, denke ich, wird auch nicht sehr lange überlebensfähig sein, weil ich glaube, dass der Markt da schon selektiert. Insofern rege ich mich da tatsächlich nicht auf. Es gibt eine andere Perspektive, nämlich als Wissenschaftler und auch als historisch arbeitender Mensch kann man sich natürlich nicht in den Elfenbeinturm zurückziehen. Das heißt, wir sind immer wieder damit konfrontiert, Transferleistungen zu erbringen. Und etwas, was wir in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit einem Ereignis oder mit einer Person herausgefunden haben, auch so kommunikativ einzupacken, zu vermitteln, dass es auch jemand lesen kann, der nicht aus dem direkt wissenschaftlichen Bereich kommt. Das versucht zum Beispiel die Europareformata mit den Orten. Also auf eine solche Schiene zu sagen, das ist Wissenschaft und jetzt begebe ich mich auf eine kommunikative Schiene, in der ich einen Transfer in die breite, interessierte Öffentlichkeit mache, finde ich ausgesprochen wichtig und auch unterstützenswert. Übrigens versuchen das ja die Ausstellungen auch. Ist auch eine Form von Transfer. Und wenn wir hier zusammenstehen, ist das im Prinzip auch so etwas wie das, was wir herausgefunden haben, mitzuteilen und zu teilen mit einer breiteren Hörerschaft.
Herr Kaufmann, ich muss Sie doch nochmal herausfordern. Eine Leseempfehlung für unser Publikum, nicht an theologischen Universitäten unterwegs, aber doch zum Thema Luther interessiert. Was sollen die Menschen lesen?
Schillings Luther-Biografie, also das Verhältnis von Buchpreis, also ich würde fast sagen, geradezu Brennwert adäquat. 19,95 Euro für 700 Seiten, solide, gut lesbare, klar strukturierte und fundierte Luther-Biografie. Das ist den Schweiß der Edlen wert.
Das war eine schöne, klare Empfehlung. Besten Dank, Thomas Kaufmann, Professor für Kirchengeschichte an der Universität Göttingen und Autor des Buches Erlöste und Verdammte, eine Geschichte der Reformation, erschienen bei CH Beck, 508 Seiten, knapp 27 Euro. Und für Sie, wie auch für Frau Dingel, gilt natürlich, wir haben hier zwei Bücher aus Ihrer reichen Produktion herausgepickt. Es sind wahrlich nicht die einzigen, die Sie zu diesem Thema geschrieben haben.
Danke auch an Sie, Frau Irene Dingel, Direktorin des Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte. Das Buch, das Frau Dingel jetzt hier mitgebracht hat, ist zusammen mit Volker Lepin verfasst worden oder herausgegeben, das Reformatorenlexikon, erschienen bei Lambert Schneider, 304 Seiten, 20 Euro. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Vielen Dank Ihnen. Und ich erlaube mir einen kleinen Hinweis, der vielleicht Herrn Kaufmann nicht erfreuen wird. Wir werden auch im Deutschlandradio Kultur ein bisschen Folklore machen, aber ganz so schlimm ist es nicht. Wir nehmen einfach den Luther, wir nehmen einige Sprüche von ihm und wir fragen prominente Leute, was sie denn dazu sagen, von Gregor Gysi bis Angela Merkel und Martin Roth bis Ayman Masiek. Und das ist also zu hören ab dem 31. Oktober bei uns im Programm, immer mal wieder so eingestreut, auch zu finden auf unserer Webseite. Seien Sie uns nicht böse, Herr Kaufmann, aber wir müssen ja den Luther irgendwie doch unters Volk bringen. Sie hören weiterhin Religionen im Deutschlandradio Kultur, heute live von der Frankfurter Buchmesse. Wir haben viel von der Reformation gesprochen und dieser Reformation liegt ja auch ein Buch ganz wesentlich zugrunde, die Bibel. Vor wenigen Tagen wurde hier in Frankfurt die neue Lutherbibel vorgestellt. Übrigens besprechen wir die und andere neue Übersetzungen in einem großen Feature nächste Woche in der Sendung Religionen. Also Sie sind herzlich eingeladen, dann wieder einzuschalten. Aber es gibt natürlich auch noch ganz viele Adaptionen, ganz viele Dinge, die aus dieser Bibel hervorgegangen sind.
Eine ganz besondere, nämlich die Verarbeitung biblischer Geschichten zu Hörspielen, hat jetzt der Hessische Rundfunk unter dem Titel Die Bibel, das Projekt vorgelegt. Namhafte Autoren wie Robert Wilson, Dietmar Dart, Navid Kermani, Patrick Roth, Sibylle Levitscharow haben biblische Geschichten als Hörspiele erzählt und mit Essays flankiert. Ralf bei der Kellen hat in dieses Großprojekt schon mal hineingehört.
So, wo sind wir denn da?
Szene 1, genau. Seite 3.
Ja.
Kein Buch scheine besser geeignet, die Vielfalt des Hörspiels so gut abzubilden wie die Bibel. So schreibt die Dramaturgin Ursula Ruppel im Einführungstext zu Die Bibel, das Projekt. Tatsächlich sind die 21 hier versammelten Hörstücke extrem heterogen. Die Bibel vereint viele unterschiedliche Erzählstile. Von der Lyrik der Psalmen bis zu den epischen Erzählungen von Josef oder Hiob. Schließlich ist sie das Werk vieler Autoren und Editoren. Ein vorgegebenes dramaturgisch verbindliches Muster gab es für die Hörspiele nicht. Das Einzige, was viele vereint, ist, dass sie die biblischen Stoffe in die Gegenwart transportieren oder sie ihr gegenüberstellen.
Der Herr aber sprach zu Samuel: Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben. Denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll.
Oliver Sturm verbindet in seinem Hörstück King of Kings die Tragödie des Königs Saul mit den Umsturzbewegungen des arabischen Frühlings und dem Niedergang von Muammar al-Gaddafi.
Ich stehe über allen Ämtern. Ich bin der Kämpfer, der aus dem Zelt der aus der Wüste kommt.
Und Doron Rabinovici schickt in Abrahams Stunde den Stammvater mit Sarah und Hagar zur Paartherapie zu dritt.
Herr Doktor, ich sollte sagen, ich sei seine Schwester.
Wirklich? Abraham, Sie glaubten tatsächlich, Sarah wäre sicherer als Ihre Schwester?
Es ging ihm eher um seine Sicherheit.
War sie so nicht noch ungeschützter?
Ich konnte Sarah nicht beschützen. Sie hätten uns doch beide getötet.
14 der 21 Hörstücke haben Themen aus dem Alten Testament aufgegriffen. 7 beziehen sich auf das Neue Testament. Vergleicht man die Ausgangstexte mit diesen Interpretationen, dann wird deutlich, dass es sich um uralte, archetypische Geschichten handelt.
Der Traum des Nebukadnezar. Traumdeutung als Inszenierung der biblischen Mythenproduktion. Essay von Adrian Gärtner.
Den Hörspielen nebengestellt sind Essays von namhaften Religions-, Kunst- und Literaturwissenschaftlern wie Jan Assmann, Karl-Josef Kuschel und Klaus Reichert. Mal funktionieren sie als Ergänzung, mal als impliziter Kommentar und manchmal eröffnen sie einfach einen ganz anderen Blickwinkel. Die von Dramaturgin Ursula Ruppel im Einführungstext aufgeworfene Frage, ob die biblischen Texte einer Konfrontation mit der Gegenwart standhalten, kann man in den meisten Fällen eindeutig bejahen. In einigen Fällen möchte man die Frage allerdings umdrehen und fragen, ob die Gegenwart der Autoren diesen alten Texten standhält.
Und Gott sprach und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Und Gott sprach und Gott nannte das trockene Erde. Und Gott sprach und Gott sprach und Gott sprach. Und Gott segnete sie und sprach. Und Gott sprach und Gott sprach und Gott segnete sie und sprach zu ihnen. Und Gott sprach.
Das nun auf 22 CDs erschienene Projekt ist keine gehobene Unterhaltung für lange Auto- oder Bahnfahrten. Es fordert die ganze Aufmerksamkeit des Hörers, formal wie inhaltlich.
Das muss ich vielleicht noch dazu einfügen. Ich wollte diese Entstehungsgeschichte des Hörspiels immer so auch als Parallelerzählung mitlaufen lassen, wie so eine Art Suche.
Also viele biblische Texte als Hörspiel und im Essay in dem Werk Die Bibel, das Projekt vom Hessischen Rundfunk, erschienen beim Hörverlag. 22 CDs, 72 Euro. Vorgestellt hat es uns Ralf Beidecke. Damit gehen unsere 2 Stunden Philosophie und Religion live von der Buchmesse zu Ende. Im Programm folgen nach den Nachrichten die Interpretationen. Hier auf unserer Veranstaltungsbühne kommen in einer guten Stunde die Kollegen vom Deutschlandfunk mit dem Büchermarkt und mit einer Bilanz der Messe. Am Mikrofon waren bis hierher Anne-Françoise Weber
und René Agiga. Wir danken fürs Zuhören hier auf der Messe, natürlich auch im Radio. Und wir wünschen noch einen schönen Nachmittag mit Deutschlandradio Kultur. Bis zu den Nachrichten singt jetzt noch Norah Jones, Turn Me On.